dass Leute kommen ins Haus, die stehen dann mit offenen Mündern im großen Saal und sagen, wow, dass es hier sowas gibt. Was ich wirklich fantastisch finde an der Stadthalle ist, dass die so ein Fels in der Brandung ist und das schon immer war. Dass es immer schon Zufluchtsort war und immer auch Begegnungsstätte für Leute. Dass das Haus auch jedem offen steht. Also es soll nicht einer bestimmten Bevölkerungsgruppe vorbehalten sein, sondern eigentlich soll das Haus für jeden auf sein. Ohne das bürgerschaftliche Engagement könnten wir früher wie heute gar nicht existieren. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Ich weiß morgens nicht, wie mein Tag endet. Das erfordert eine hohe Flexibilität. Das ist aber auch das Reizvolle an dem Job.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias.
Jeder war schon in Ihrem Wohnzimmer, denn Ihr Wohnzimmer ist unser Wohnzimmer.
Aber es ist gar nicht Ihr Wohnzimmer.
Und es ist einer der schönsten Orte der Stadt.
Heute ist sie bei uns im Wohnzimmer zu Besuch, die Geschäftsführerin der Wuppertaler Stadthalle,
Silke Asbeck. Herzlich willkommen, Silke Asbeck.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Ja, und schön, dass ich hier sein darf.
Du arbeitest ja an einem der schönsten Orte in der Stadt. Also ist das
ist so.
Ja. Und wie ist das, wenn du da morgens diese ehrwürdigen Hallen der Stadthalle betrittst? Also ist das noch was Besonderes oder ist das so auch ein bisschen normal inzwischen? Nimmst du das überhaupt noch wahr?
Doch, ich nehme das schon noch wahr. Aber für mich ist das immer schön, wenn ich als Letzte aus dem Haus gehen kann und alles ist abgeschlossen, alles ist ruhig, keiner ist mal da oder vielleicht noch ein paar Umbauleute, aber ansonsten ist die Halle leise, ruhig und es ist dunkel draußen. Das finde ich immer total interessant. Das ist für mich immer so ein Wow-Moment, weil dann zeigt sich irgendwie der ganze Zauber, wenn man dann nochmal durchs Haus geht und sich dann mal so ein paar Details anguckt. Das ist immer für mich so eigentlich der Moment, wo ich so denke, mein Gott, ist das toll hier, ne? Morgens steckt man voller Aufgaben und dann geht man wahrscheinlich ein bisschen anders da rein, aber ich nehme es schon noch wahr, ja.
Ja, ist ein bisschen wie nachts im Museum, ne?
Genau.
Jetzt wird die Stadthalle ja 125 Jahre alt und ich finde, das schließt sich da eigentlich gut an. Wie ist sie denn damals dahin gekommen? Also wer hat sich denn überlegt, dass da jetzt mal so eine schöne Halle hingebaut werden müsste?
Also die Textilfabrikanten, damals das Bürgertum, es gab ein reiches Bürgertum im ausgehenden 19. Jahrhundert in Elberfeld damals ja noch. Und die Elberfelder Bürger wünschten sich einen Ort der Repräsentanz. Und ein Ort der Repräsentanz hieß immer ein Zentrum für kulturelles Leben damals. Und der Johannisberg, also wir sind ja auf dem Johannisberg dort, wo die Stadthalle steht, da gab es vorher eine Wirtschaft der Familie Küpper. Diese Familie war sehr musikalisch und es gab auch da schon einen großen Festsaal, wo man eben immer Musik gemacht hat. Schon da fanden Festivals, Musikfestivals statt. Und als man dann überlegt hat, wir brauchen einen Ort der Repräsentanz in Elberfeld, um unseren Reichtum zu zeigen, war eigentlich der Johannisberg sehr schnell ausgewählt und dieses Areal dort für die Stadthalle ausgesucht.
Welche Rolle spielt denn heute noch bürgerschaftliches Engagement für die Stadthalle? Die ist ja wahnsinnig aufwendig saniert worden mit öffentlichem Geld.
Ja.
Aber darüber hinaus ist ja der Betrieb auch wahrscheinlich wahnsinnig teuer und aufwendig.
Ohne das bürgerschaftliche Engagement könnten wir früher wie heute, glaube ich, gar nicht existieren. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Damals haben sich die Elberfelder Bürger dafür eingesetzt, dass wir die Stadthalle bekamen. Und auch wenn man in die obere Etage geht, wenn man sich die Majoliken anguckt, das ist eine Spende der Bürger damals, die das eben in Berlin gesehen haben, dass dieser Maler Kips diese tollen Majoliken dort hergestellt hat für die Pariser Weltausstellung damals. Und dann haben die das Geld gesammelt und haben gesagt, das ist genau das, was die Stadthalle braucht. Die war damals im Bau und dann hat man die der Stadthalle gespendet. Also auch ein großes bürgerschaftliches Engagement. Aber heute ist es eben genauso notwendig, dass wir eben diesen Status erhalten, den wir haben. Also zum einen ist es natürlich eine Aufgabe der Stadt, die sie sich auch sehr gut annimmt, diese Aufgabe, dass sie sagt, wir erhalten die Stadthalle, nicht nur eben die Sanierung. Wir sind ja jetzt mittlerweile 30 Jahre nach der Sanierung und sind ja schon wieder dabei zu investieren, eben die, jetzt muss die Fassade gemacht werden. Wir müssen in die technische Infrastruktur, ist erneuert mittlerweile schon wieder. Also es ist ja ein andauernder Prozess, der auch unterstützt werden muss. Und das passiert auch zum Glück, weil nichts ist schlimmer, als dass man in einen Investitionsstau gerät und so ein Haus dann eben nicht mehr diesen Status hat, den es heute hat, nämlich ein prunkvolles Gebäude zu sein. Aber auch es gibt eben viele Unternehmer, Bürger, die sich aus eigenen Stücken heraus bei uns melden. Also mir fällt jetzt gerade ein Unternehmer aus Hahn ein, der mittlerweile leider verstorben ist, der anrief und sagte, ich habe so viele positive Erinnerungen in der Nachkriegszeit mit meiner Mutter in der Stadthalle. Ich möchte der Stadthalle was zurückgeben und hat eine eigene Reihe, eine eigene Kammermusikreihe dann initiiert. Über Jahre hat tolle Kammerensembles in die Stadthalle gebracht. Und darüber hinaus erzählte er mir auch mal im Gespräch, dass er mit seiner Mutter, die haben damals in der Südstadt gelebt, und dann sind die immer von der Südstadt aus in die Stadt gegangen und an der Stadthalle vorbei. Und seine Mutter hat ihm dann an der Außenfassade der Stadthalle, gibt es ja Komponistennamen und Dichternamen, also bedeutende Persönlichkeiten der deutschen Geschichte, die eben da an der Außenfassade angebracht sind. Und die hat seine Mutter, die sehr belesen war, hat ihm die immer erklärt. Dann zu Zeiten des Nazi-Regimes wurden die jüdischen Komponistennamen dort abgeschlagen an der Westfassade. Und dann sagte er, er möchte gerne, dass die ursprünglichen Komponistennamen da wieder drankommen. Ja, und das war eben so eine Herzensangelegenheit, dass er gesagt hat, ich übernehme das komplette finanzielle Risiko. Sie müssen das eben mit dem Denkmalamt und so machen, dass das alles organisiert wird. Und das ist echtes bürgerschaftliches Engagement, weil er gesagt hat, er möchte das sehr gerne wieder haben. Oder wenn man nur daran denkt, dass Herr Dr. Mittelsenscheid uns die Orgel gespendet hat, ein Riesenprojekt und auch immer noch dafür sorgt, dass die Orgel bespielt wird mit einem internationalen Orgelwettbewerb und immer ein offenes Ohr hat, wenn wir Dinge an der Orgel reparieren müssen oder sanieren müssen oder modernisieren, da ist er immer ansprechbar. Und ich glaube, ohne dieses ganze bürgerschaftliche Engagement gäbe es uns nicht in der Form, wie wir es heute haben.
Mhm. Du hast dich ja wahrscheinlich im Zuge dieses Jubiläums, dieser 125 Jahre Stadthalle-Feier, auch besonders mit dem Haus nochmal beschäftigt. Also zwei Sachen. Erstens, was hat dich besonders beeindruckt dabei? Und zweitens, hast du etwas gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Und du weißt ja schon eine ganze Menge. Also
ich habe tatsächlich was gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Vielleicht fangen wir damit an. Im Treppenhaus Ost haben wir ja an der Decke große Jugendstilmalereien. Und man sagt ja eben, dass diese Jugendstilmalereien zu dieser Zeit, als die erstellt wurden, die größten waren, die es in Deutschland gab. Und da habe ich jetzt tatsächlich in der Recherche gelernt. Wir haben ja eine Chronik aufgebaut für das Jubiläumsjahr und dabei kam eben heraus, während der Sanierungsphase waren diese auch diese Jugendstilmalereien komplett überstrichen. Und dann haben die Künstler, die das eben neu streichen sollten, haben dann Farbproben genommen, um zu gucken, wie hält das, kann man da drüber streichen, wie auch immer. Und dabei sind die erst rausgekommen. Das ist was, was ich nicht wusste. Das habe ich jetzt erst gelernt. Und ja, das, was ich wirklich fantastisch finde an der Stadthalle, ist, dass die so ein Fels in der Brandung ist und das schon immer war. Also die hat so viel durchgemacht, wenn man nur diese beiden Weltkriege und gerade insbesondere der Zweite Weltkrieg, wo ja auch wirklich verheerende Bombenangriffe auf Elberfeld runtergegangen sind. Und die stand wie ein Fels in der Brandung, da ist nie irgendwie großartig was passiert. Also das finde ich total beeindruckend, dass es immer schon Zufluchtsort war und immer auch Begegnungsstätte für Leute oder eben Leute, die kein Zuhause mehr hatten, weil sie es durch den Krieg verloren hatten. Ja, die haben eine Zeit lang dann in der Stadthalle gewohnt. Ja, ich finde, das zieht sich so durch. Und in der heutigen Zeit, wo wirklich alles immer digitaler wird, sind Orte, wo man sich trifft, wo man gemeinsame Erlebnisse hat und wo man Emotionen gemeinsam erleben kann und auch mal jemanden angucken kann, der Emotionen hat, finde ich total wichtig. Und eigentlich war die Stadthalle immer schon ein Garant dafür, dass man sich dort begegnet.
Viele sagen ja auch, es ist das Wohnzimmer der Stadt.
Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, vor 30 Jahren oder fast 30 Jahren ist die Stadthalle mal grundsätzlich saniert worden. Wie war es davor? Wie ist es heute? Da scheint ja eine bewusste Entscheidung damals hintergestanden zu haben.
Ja, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war ja geprägt davon, dass die Menschen sehr schnell wieder unterhalten werden wollten, dass sie eben danach lechzten, auch Unterhaltung und kulturelles Leben wieder zu haben. Und damals war es dann eben so, dann kam die Zeit irgendwann auf, dass eine Stadthalle eben nicht prunkvoll war wie unsere, sondern das waren Betonbauten, die eben ziemlich monochrom von der Farbe her war. Da gab es keine Dekorationen und Säulen mussten eckig sein und durften nicht mehr rund sein. Und das war die Zeit, wo man ja aus heutiger Sicht die Stadthalle tatsächlich sehr verschandelt hat, weil man alles abgeschlagen hat, was eben zu sehr an Dekoration erinnert hat. Und man hat eben ja alles übergestrichen, dunkle Farben. Dieses Ochsenblutrot war vorherrschend in der Halle, um eben dann dem Zeitgeist zu entsprechen. Und ja, dann kam eben irgendwann dieses Thema des Denkmalschutzes und auch des Bewusstwerdens der Historie eigentlich auf, dass man dann gesagt hat, wir müssen doch dieses Denkmal und dieses historische Gebäude erhalten. Und dann hat man ja in zwei Abschnitten, man hat ja erst die Wandelhalle saniert und dann von 91 bis 95 die Komplettsanierung der Stadthalle. Und das war natürlich ein Riesenkraftakt, der da durchgeführt worden ist. Und wenn man sich auch das ist im Zuge des Jubiläums, habe ich mir nochmal viele Fotomaterial angeguckt, wie die zu der Zeit des Umbaus da aussah. Also die hat man wirklich einmal auf links gedreht, um die dann wieder in den ursprünglichen Zustand von 1900 zu versetzen. Und da kann man wirklich auch der Stadt überhaupt nicht genug danken, dass sie den Mut hatte damals, so ein Projekt durchzuführen, weil das ist tatsächlich was ja Geschichte hat, ne?
Wenn wir uns die Stadthalle heute anschauen, kannst du uns, die wir wahrscheinlich alle schon oft genug da waren, einfach mal so ein paar schnelle Fakten geben. Also wie groß ist die Stadthalle? Wie viele Menschen passt da rein? So alles das, was dir einfällt, wo du sagst, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, die schon oft genug hier waren.
Viele Dinge passieren ja auch so, ohne dass man es als Besucherin oder Besucher merkt. Ne? Mhm. Also man kommt da rein, da steht halt der Flügel auf der Bühne, aber wie ist der da hingekommen? Mhm. Also es gibt ja so ein paar Features, die dieses alte Gebäude hat, die aber total modern sind. Sowas. Mhm. Also kannst du uns ein bisschen so hinter die Kulissen mal mitnehmen? Mhm.
Ja, klar. Also fangen wir mal tatsächlich bei der Bestuhlung an. Das ist eine Sache der Sanierung, dass wir unterhalb des großen Saales die Gesamtfläche des großen Saales als Lagerfläche haben, eine Etage drunter. Und im vorderen Bühnenbereich gibt es einen großen Aufzug, den man so auch nicht sieht. Wenn man genau hinguckt, kann man natürlich die Abmaße des Aufzuges sehen. Und durch diesen Aufzug wird sämtliches Mobiliar von unten nach oben befördert. Wir haben ja 8 Säle. Das Haus ist als Konzerthaus eröffnet. Das heißt, wir haben einen großen Konzertsaal, den großen Saal, der 1000 Quadratmeter hat. Der hat eine Länge von 42 Metern und eine Höhe von 17 Metern. Also eine große Fläche. Wenn man jetzt mit der Galerie, wir haben ja eine umlaufende Galerie im großen Saal, die ja auch mit bestuhlt werden kann, dann haben wir da Platz für 1500 Stühle und mit der Galerie ist das eine Fläche von ungefähr 1300 Quadratmetern. Dann haben wir als nächst kleineren Saal den Mendelssohn-Saal mit knapp 360 Quadratmeter ungefähr, der eingerahmt wird von den Majolika-Sälen, die ich gerade schon erwähnt habe. Das ist der ehemalige Kammermusiksaal. Also es gab im Konzerthaus immer einen großen Saal, dann war der nächst kleinere Saal der Kammermusiksaal. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied von den 1500 zu 400. Das ist auch manchmal für unsere Tagungsgäste, bräuchten wir immer mal so einen Saal, der 800 Plätze vielleicht hat, aber das ist dem geschuldet, dass es ein Konzerthaus ist. Und dann haben wir diverse Nebenräume. Wir haben das Restaurant Rossini unten, was ja auch wirklich als Restaurant schon früher galt und eben auch so erhalten wurde. Und wenn man alles in allem nimmt, von der Fläche haben wir ungefähr 4000 Quadratmeter, die bespielt werden können in der Halle. Und ungefähr 3000 Personen finden Platz, wenn ich jetzt mal von unseren Ü30-Partys ausgehe, die das ganze Haus bespielen, dann sind das gute 3000 Personen, die wir unterbringen, wenn eben nicht bestuhlt ist. Mhm. Ne? Bei einer Ü30 ist er eben naturgemäß nicht bestuhlt, der große Saal. Ansonsten gibt es eben verschiedene Bestuhlungsvarianten und dann sind das eben entsprechend weniger Leute. Und wir haben jetzt im letzten Jahr und aber auch im vorletzten Jahr schon ernährungsweise wieder das Niveau von vor Corona erreicht. Wir brauchten schon ein bisschen Zeit, um uns da wieder zu erholen und da wieder anzuknüpfen, wo wir 2019 aufgehört haben. Deswegen kann ich ungefähr sagen, wir haben jetzt wieder das Niveau. Wir haben über 500 Veranstaltungen im Jahr mit circa 200.000 Besuchern, die da sind. Und ja, was das angeht, was du gerade angesprochen hast, den Flügel auf die Bühne zu bringen, das passiert natürlich oft nachts, wenn keiner mehr im Haus ist. Bei uns wird oft, wie man so schön sagt, 24/7 gearbeitet. Die Säle müssen gereinigt werden nach den Veranstaltungen, die müssen umbestuhlt werden, dann muss der neue Aufbau, das neue Setting, wie man sagen möchte, eingesetzt werden. Dann muss die Technik aufgebaut werden, die morgens dann vielleicht wieder benötigt wird, weil es ist ja, passiert ja nicht selten, dass man von einer Konzertbestuhlung auf eine Tagungsbestuhlung oder auf eine Galabestuhlung umbauen muss. Und das passiert dann alles eben, ja, was der Besucher nicht mitbekommt. Manchmal bekommt das auch mit, wenn wir jetzt mal den Uniball oder so nehmen, dann haben wir da tagsüber die Absolventenfeiern im großen Saal. Abends ist die große Gala-Bestuhlung dann im großen Saal. Da werden die Türen geschlossen und innerhalb von anderthalb Stunden wird dann eben umgebaut, was natürlich wirklich ein Kraftakt ist dann für viele. Aber ja, das ist auch der Grund gewesen, warum wir alle Gewerke wieder an uns gebunden haben und unsere eigenen Gewerke haben. Früher, vor einiger Zeit, gab es eben viele outgesourcete Unternehmen, die Bestuhlung gemacht haben, die Reinigung gemacht haben. Als wir gesehen haben, dass die Veranstaltungsdichte eigentlich immer größer wird und wir eine immer bessere Logistik brauchen, war dann eben die Maßgabe, dass wir gesagt haben, wir müssen alles ins Haus holen, damit wir kurze Absprachewege haben, dass wir uns schnell verständigen können, wenn es flexible Notwendigkeiten gibt, die es immer gibt, damit wir diese Sachen eben wirklich optimal organisieren können.
Also eine echte Einzelmännchentruppe, die ihr da habt.
Ja, das ist tatsächlich so. Also finde es auch spannend, wenn wir nennen das Blitzumbau, wenn wir eine Stunde Zeit haben, um den großen Saal umzubauen, wenn man sich da so auf die Galerie mal stellt und guckt, wie das geht, dann ist das, ja, wie die Einzelmännchen fliegen die dann durch den Saal.
Wie groß ist das Team bei euch in der Stadthalle?
Insgesamt, wenn man alles in allem nimmt, dann sind wir ungefähr 70, wobei 30 eigentlich das Kernteam der Festangestellten sind. Und darüber hinaus haben wir ja ein Team des Umbaus, das sind alle Studenten und geringfügig Beschäftigte. Wir haben die Reinigung ja auch seit einigen Jahren wieder selbst, die wir selbst organisieren, ein eigenes Team haben. Dann unser sogenanntes Foyer-Team, was eben die Begleitung der Veranstaltungen sicherstellt. Das sind alles maßgeblich mal Studenten, aber 30 Personen sind so das Kernteam, was Projektleitung, was Technik angeht, was Hausmeisterei angeht und diese festen Buchhaltungen, das Thema Buchhaltung und natürlich auch da rein. Also im Grunde genommen sind wir ein voll ausgestattetes Wirtschaftsunternehmen.
Wie bist du denn Geschäftsführerin der Stadthalle geworden? Wie kommt man zu so einer Aufgabe?
Ich habe ja vor meiner Geschäftsführungstätigkeit, habe ich ja den Marketing und Vertrieb in der Stadthalle aufgebaut. 1995 war die Wiedereröffnung der Stadthalle und man hatte ja den Anspruch, dass man eben das Veranstaltungsportfolio erweitern möchte und möchte eben nicht nur diesen kulturellen Bereich schwerpunktmäßig abbilden, sondern eben auch insbesondere Businessveranstaltungen und somit finanziell lukrative Veranstaltungen in die Halle bringen. Und deswegen war es eben der Anspruch, dass man eine Marketingleitung reinbringt, die eben Marketing für die Stadthalle macht. Ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und ein Freund von mir hatte die Anzeige gesehen und hat gesagt, das ist genau das, was du jetzt brauchst. Und dann habe ich als Marketingleiterin angefangen, habe den Vertrieb da aufgebaut. Das war eine ganz spannende Zeit, weil es das eben überhaupt nicht gab. Und 2011 wurde ich dann gefragt, ob ich die Geschäftsführung übernehmen möchte. Dann habe ich natürlich etwas überlegt, weil es schon eine verantwortungsvolle Aufgabe ist und unsere Tochter damals 3 Jahre alt war. Ja, aber eigentlich nur kurz gezögert, weil es war natürlich sehr reizvoll und ich freue mich auch, dass ich immer noch diese Tätigkeit ausüben darf. Mittlerweile, 13 Jahre.
Was gehört alles zu deinen Aufgaben als Geschäftsführerin?
Naja, bei uns in der Veranstaltungsbranche ist in der Geschäftsführung liegt natürlich viel in der Sicherung der Betriebsabläufe. Wir sind natürlich davon abhängig, dass alles punktgenau steht, dass Personal da ist, dass alle Komponenten der Veranstaltungen immer da sind, wird dann, wenn sie benötigt werden. Das ist natürlich schon so ein Großteil, also die Sicherung dieser ganzen Betriebsabläufe, was die Veranstaltung angeht. Aber natürlich gehört der ganze Bereich der operativen Planung auch dazu und ja, der strategischen Langfristplanung. Wo wollen wir hin? Wie soll das Portfolio aussehen, obwohl wir das ja nur bedingt beeinflussen können? Das Thema Personalplanung ist natürlich ein wichtiges und in dieser Zeit ein extrem wichtiges. Und was eben ja auch immer wichtiger wird derzeit, ist das Thema der Sicherheit. Das zählt natürlich auch zu meinen Aufgaben. Wie stellen wir die Sicherheit unserer Besucher sicher? Was für Konzepte müssen wir vielleicht noch aufbauen und wo gibt es vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten?
Was ist das Beste an deinem Job? Was würdest du sagen?
Ich glaube, das Beste ist tatsächlich, dass es nie langweilig wird. Mhm. Ich weiß morgens nicht, wie mein Tag endet. Also im Extremfall ist es so. Manchmal wünsche ich mir vielleicht ein bisschen mehr Planbarkeit und dann plant man natürlich was, was man an dem Tag machen möchte und dann kommt man morgens ins Haus und dann ist alles anders und man muss flexibel sein und andere Sachen planen. Das erfordert eine hohe Flexibilität. Das ist aber auch das Reizvolle, glaube ich, an dem Job. Und das ist das, warum ich immer sage, ich werde nie fertig. Ich hatte mal ursprünglich gedacht, ich bleibe 5 Jahre und dann mache ich wieder was anderes. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe nur Aufgaben und es geht immer weiter. Ne?
Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass das Spannende an deinem Job auch genau das ist, nämlich also hohe Flexibilität, viele Gewerke, die koordiniert werden müssen. Und natürlich geht was schief. Kannst du uns mal verraten, wann mal was so richtig schief gegangen ist und die Besucher das vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, aber wo du echt rotiert bist oder ihr alle zusammen, wo du gedacht hast, wie kriegen wir jetzt diese Kuh vom Eis?
Mir fällt dazu immer eine Begebenheit ein. Damals war ich noch nicht in der Geschäftsleitung, das ist also schon einige Jahre her, wo das passiert ist. Da gab es ein Konzert im Mendelssohn-Saal von dem Pianisten Sokolov, also ein Weltstar, der damals im Bayer Klavierzyklus zu Gast war. Und ich habe eine Veranstaltung im großen Saal gehabt, ein Unternehmensjubiläum. Dieses Unternehmen hatte eine Gospel-Crew aus Amerika einfliegen lassen, die den Auftritt dort hatten. Und wir haben natürlich alles, weil das ist eigentlich bei uns Dreh- und Angelpunkt immer, dass wir ja zusehen müssen, dass durch die Parallelität der Säle müssen wir gucken, dass logistisch nicht nur die Besucher sich nicht im Weg stehen oder sich ständig kreuzen, sondern dass die Veranstaltungen auch akustisch nebeneinander gut funktionieren. Und da an diesem Abend, dieser Klavierzyklusabend, der sollte um 10 Uhr, ihr ahnt schon, was passiert,
in der Tat,
der Klavierzyklus sollte um 22 Uhr beendet sein und wir hatten mit dem Unternehmen besprochen, also der Gospelchor kann dann tatsächlich um 22 Uhr loslegen und richtig in den Saal blasen. Und ja, Herr Sokolov fühlte sich sehr wohl bei uns und gab eine Zugabe nach der anderen. Und irgendwann kam es dazu, dass dann Herr Sokolov noch spielte, aber der Gospelchor nicht mehr warten konnte. Und der Unternehmer auch gesagt hat, ich habe die einfliegen lassen, wann soll ich die denn jetzt singen lassen? Und das war natürlich ein Riesenchaos, weil das hat man dann einfach gehört. Also ein Gospelchor mit den Stimmen, das war tierisch laut. Und
kein guter Mix.
Da habe ich etwas geschwitzt, muss ich sagen, weil da ist alles auf mich eingeprasselt und da war ich Projektleiterin eben im großen Saal und das war chaotisch. Aber sowas passiert eben nicht sehr oft. Aber es gibt immer mal Sachen, die unvorhergesehen sind, ne? Mhm. weil man eben nicht alles planen kann. Das ist oftmals auch bei den privaten Veranstaltungen, wenn wir Hochzeitsfeiern haben, dann werden die Brautleute überrascht. Davon wissen die aber selber nichts. Wir haben ein Orgelkonzert im großen Saal und die sagen, nö, wir essen ein bisschen Hintergrundmusik und dann gibt es aber einen musikalischen Auftritt mit Trompeten und Saxophon, wovon die Brautleute nichts wussten. Ja, sowas sind natürlich Sachen, die können wir vorher nicht planen.
Das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen spannend mit diesem Live-Geschäft.
Absolut,
ne?
Ja. Absolut.
Was ist so das Einzigartige oder das, wo du sagen würdest, im Vergleich zu anderen Konzerthäusern, die es hier auch in der Region gibt, wo sagst du, das ist so das, das ist eigentlich ganz besonders nur in Wuppertal.
Also ich glaube, dass uns auszeichnet, dass wir eine besondere Nähe zu unseren Kunden haben, zu unseren Veranstaltern haben. Das ist natürlich dem auch ein bisschen geschuldet, muss man sagen, dass wir ja kein eigenes Kulturbudget haben. Also wir können uns keine Ann-Sophie Mutter einkaufen, die ein Konzert gibt, sondern wir sind auf Partnerschaften angewiesen, auf Kooperationen angewiesen. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Plus, was auch die Veranstalter schätzen, dass wir versuchen, alles möglich zu machen für unsere Veranstalter. Und wir möchten auch, und das ist ja auch Kern einer Dienstleistung und einer Servicebereitschaft, dass der Veranstalter und die Künstler sich einfach wohlfühlen sollen bei uns. Das ist mir ganz wichtig und das ist unserem ganzen Team wichtig. Und deswegen alle, die im Team sind und mit den Personen zu tun haben und eine Veranstaltung organisieren, die sind immer darauf bedacht, wirklich das alles so zu organisieren, dass die Leute sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist ein Plus, was in Wuppertal vorzufinden ist, was nicht überall ist.
Also um das nochmal klar zu machen, es gibt einen Unterschied zwischen ich bin der Betreiber des Hauses und ich bin der Veranstalter dessen, was da drin passiert. Und ihr macht eben keine eigenen Veranstaltungen.
Nahezu nicht. Wir machen schon mal eine eigene Veranstaltung, aber in der Regel nicht. Wir vermieten Räumlichkeiten. Das ist unser Kerngeschäft. Und das ist natürlich anders, wenn man sich andere Konzerthäuser anguckt, die eben ein eigenes Konzertprogramm haben.
Und woran liegt das, dass ihr das nicht selber macht?
Das ist mit einem Risiko verbunden. Also das würde bedeuten, dass wir ein Budget bekommen, dass wir dann ein eigenes Programm machen, einen Intendanten haben, der vielleicht dann auch ein eigenes Programm erstellt. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem geschuldet. Wir haben ein Opernhaus, was eben auch bespielt wird. Und wir haben sehr viele Sparten in Wuppertal. Und deswegen, das ist eine Budgetfrage.
Wurden denn auch schon mal Anfragen für Veranstaltungen abgelehnt, weil ihr gesagt habt, das können wir hier nicht vertreten, dass das hier?
Also abgelehnt in dem Sinne noch nicht, weil wir nur dann Veranstaltungen ablehnen, wenn die ethisch-moralisch nicht vertretbar sind. Aber generell sind wir ja ein Haus, was für jeden offen stehen muss und was jeder kann seine Veranstaltung bei uns platzieren. Was natürlich schon mal passiert, ist, dass wenn wir Veranstaltungen bestimmter Gruppen haben, politischer Parteien oder von Religionsgruppen, wo ein Sicherheitskonzept notwendig ist, was sehr kostspielig ist, dass dadurch dann die Veranstaltungen nicht zustande kommen, weil der Aufwand extrem hoch ist. Das kommt dann einer Ablehnung gleich. Aber im Prinzip schauen wir uns jede Veranstaltung an, ob die umgesetzt werden kann. Und wenn die in dem Bereich ist, wo sie eben nicht ethisch-moralisch verletzend ist, dann kann die auch stattfinden bei uns. Das ist ja ein wichtiger Teil, eben wenn wir nochmal zum bürgerschaftlichen Engagement zurückschauen, dann ist es für uns schon wichtig, dass das Haus auch jedem offen steht. Also es soll nicht einer bestimmten Bevölkerungsgruppe vorbehalten sein, sondern eigentlich soll das Haus für jeden auf sein. Deswegen machen wir auch schon mal eine eigene Veranstaltung, die eben eine andere Klientel dann ins Haus holt, die vielleicht Kinder und Erwachsene anzieht, die sonst nicht in die Stadthalle kommen würden.
Ich finde, das merkt man ja auch am Programm. Also es findet ja wirklich alles dort statt, von Hochzeiten über Comedy, über Konzerte, über Messen, über Bälle. Also das ist ja nun wirklich breit gestreut.
Ne? Vielleicht müssen wir es an der Stelle nochmal erwähnen oder du könntest es mal erzählen. Wem gehört denn die Stadthalle?
Ja, die Stadthalle gehört der Stadt. Die Stadthalle ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt und Eigentümer des Gebäudes ist das Gebäudemanagement, was ja jetzt alles zum Stadtkonzern gehört. Also deswegen gehört die Stadthalle auch irgendwie der Stadt. Aber wir befinden uns eigentlich in einer Dreierkonstellation, nämlich das Beteiligungsmanagement der Stadt ist Mieter des Gebäudes vom Gebäudemanagement und wir pachten und betreiben quasi das Haus.
Das heißt, ihr habt ja auch da wahrscheinlich eine besondere Verantwortung. Auf der einen Seite, ich sag mal, mit den Kollegen im Stadtkonzern das Gebäude zu erhalten. Auf der anderen Seite Veranstaltungen zu machen, die für die Stadt gut sind, aber gleichzeitig auch auf die Wirtschaftlichkeit zu achten. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Spannungsfeld, in dem ihr da unterwegs seid, oder?
Genau, also das ist so, aber die Unterhaltung an Dach und Fach obliegt quasi nur dem Gebäudemanagement. Da gibt es eben Absprachen zwischen uns und dem Gebäudemanagement. Aber wie du schon sagst, natürlich ist das immer eine Detail, also notwendig ist eine detailgenaue Absprache, weil die Interessen natürlich unterschiedlich sind. Mhm. Wir wollen eine maximale Auslastung der Säle erreichen. Und das Gebäudemanagement möchte die notwendigen Arbeiten durchführen und das kollidiert natürlich oftmals. Und in früheren Zeiten war es eben so, dass die 6 Wochen Sommerferien a priori immer zu waren, wo notwendige Reparaturarbeiten passieren konnten. Das ist jetzt schon gar nicht mehr so und auch Herbstferien, Osterferien waren früher die tabu und die spielen im Grunde genommen gar keine Rolle mehr. Es finden durchgängig Veranstaltungen statt. Das ist immer eine Absprache, die ja naturgemäß ein bisschen schwieriger ist, weil die Interessenlage einfach anders ist. Hm.
Jetzt geht es genau darum, ne? Wann kann die Fassade saniert werden und gleichzeitig die Veranstaltungen stattfinden?
Ja, also festgelegt wurde ja auch vom Kulturdezernenten auch stark unterstützt, dass die Sanierung bei laufendem Betrieb erfolgt. Wir haben eben, und das ist mir eben auch eine Herzensangelegenheit, weil ich weiß, wie lange wir gebraucht haben, um die Halle am Markt zu platzieren und dass man nicht mir sagt, wo ist denn Wuppertal und wo ist denn die historische Stadthalle. Mittlerweile haben wir Namen auf dem Markt und sind eben gut im Geschäft und sind gut platziert auf dem Veranstaltungsmarkt. Und wenn man jetzt die Halle schließen würde, dann würde man ja in 3 Jahren wieder von vorne anfangen, weil dann suchen sich natürlich Veranstalter, die regelmäßig kommen, die suchen sich natürlich andere Locations, wo die ihre Veranstaltungen abhalten und das wäre fatal, mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt nicht wüsste, wo unser Heimatorchester und Hausorchester, das Sinfonieorchester Wuppertal, ihre Konzerte abhalten sollten. Da hängt unheimlich viel dran, aber ich glaube auch, dass das funktioniert, aber das ist genau das Spannungsfeld, was ich gerade dargestellt habe. Das bedarf eben einer absolut intensiven Absprache.
Wenn du dir das frei aussuchen könntest, ne? Also wenn du mit gar niemandem irgendwas besprechen müsstest, was würdest du mit der Stadthalle oder in der Stadthalle gerne mal machen?
Also eigentlich, mir fällt jetzt spontan ein, dass ich mal mit dem BHC gesprochen habe und wir mal gesponnen haben und haben gesagt, wir müssten eigentlich mal ein schönes Spiel im großen Saal veranstalten.
Ich komme.
Dann war es aber, das war natürlich ein wenig Spinnerei, aber das so ganz außergewöhnliche Projekte mal zu denken, finde ich gar nicht so schlecht. Das hat ja auch einen gewissen Charme dann. Aber was ich vom Künstlerischen her, muss ich sagen, sind wir mittlerweile wirklich so breit aufgestellt, dass wir, ja, ich habe gerade so ein Projekt immer, was ich mir angucke, wo mich ein DJ aus Wuppertal draufgebracht hat. Das ist ein Orchester, das heißt Synteny und die verbinden eben sinfonische Konzerte mit elektronischen Klängen, was mich sehr beeindruckt. Also das sind so Sachen, die fände ich schon spannend, auch noch in die Halle zu bringen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, von der Bandbreite her wirklich gut aufgestellt mittlerweile.
Was ist denn zum 125-jährigen Jubiläum in diesem Jahr noch geplant in der Halle, um die Halle herum?
Also wir feiern das ganze Jahr Jubiläum und hatten ja ausgerufen, dass wir das erste halbe Jahr quasi das Jubiläum mit Veranstaltungen untermauern, was aber auch im zweiten Halbjahr auch noch der Fall sein wird. Wir haben jetzt am 24.01. die erste große Jubiläumsveranstaltung gehabt, wo wir unsere Kunden und Veranstalter zu eingeladen haben. Haben jetzt eine weitere Veranstaltung gehabt, wo wir mit der WDR Big Band ein Konzert hatten. Und es gibt also diverse Konzerte, nicht zu vergessen. Wir haben ein Tanztier für Junggebliebene gemacht. Das war mir auch ein persönliches Anliegen, weil wir haben ja das Jubiläum sehr auf die zukünftige nachwachsende Generation ausgerichtet. Und dann haben wir gesagt, wir dürfen natürlich die ältere Generation auch nicht vergessen. Und da haben wir, und das ist schon eine Idee, die schon länger bei uns kursiert, dass wir eigentlich ein Tanzthema machen müssten. Und mit der Unterstützung der Jagdstätt-Stiftung, der durfte ich diese Idee vorstellen und die haben gesagt, das unterstützen wir gerne. Und der hat im letzten Mittwoch stattgefunden und es war ein voller Erfolg und alle haben uns gefragt, wann ist der nächste Tanztee, und Gabriele Schäfer von der Tanzschule Schäfer hat die Moderation genommen und hat wirklich die Senioren da und die Junggebliebenen, will ich mal sagen, nachmittags 3 Stunden nicht mehr von der Tanzfläche gelassen. Das war wirklich toll und ein richtig schöner Nachmittag. Aber ein Hauptthema wird ja noch unser Zukunftsfestival sein, was wir im Mai haben. Da kooperieren wir ja mit der Junior-Uni. Wir hatten uns ja eben, wie ich gerade gesagt habe, überlegt, dass wir nicht so gerne rückwärts gerichtet dieses Jubiläum feiern wollen, sondern eher so nach vorne blicken wollen. Und dann kam die Idee, mit welchem Leuchtturm der Stadt. Die Stadt hat nun mal tolle Leuchttürme. Kooperieren wir mit dieser Idee? Dann kam natürlich ganz schnell die Junior-Uni. Ariane Stab war mit ihrem Team auch sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, das machen wir. Es wird so eine Art Nachhaltigkeitstag, Zukunftstag sein, der vormittags die Jüngeren im Blick hat, die jüngeren Kinder so bis 10 Jahre. Dafür haben wir dann Checker Julian da, der eben aus dem Fernsehen bekannt ist. Und nachmittags machen wir was für die Jugendlichen und für die Älteren. Da haben wir den Klimaschützer und Meeresbiologen Robert Mark Lehmann da, der das Thema Klimaschutz dann beleuchten wird. Und flankiert wird das eben dadurch, dass die Junior-Uni mit den anderen Junior-Unis, die es schon gibt, einen Wettbewerb ausgerufen hat. Und die Prämierung der Besten dieses Wettbewerbs wird dann an dem Tag stattfinden. Und wir werden eine Ausstellung haben mit Wuppertaler Unternehmen, die eben sich auch dem Thema der Nachhaltigkeit widmen und ihre Nachhaltigkeitsprojekte dann vorstellen. Die Junior-Uni wird ein paar Experimente machen. Also es wird ein voller Tag für alle. Ich glaube, dass es nicht nur für die Kinder und Jugendlichen sein wird, sondern auch die Erwachsenen werden da schon auf ihre Kosten kommen. Das wird im Mai stattfinden. Und
kannst
dann
du da das genaue Datum schon sagen?
Das ist der 25.05.
Ich glaube, das wird sich der eine oder andere doch in den Kalender schreiben.
Ja, also das findet man natürlich alles auch in unserem Programm, wenn man auf der Website guckt. Und am 30.06. haben wir dann noch das Familienmusikfest. Das wird so ein Tag rund um die Musik auf dem Johannesberg sein mit dem Sinfonieorchester und der Bergischen Musikschule. Da starten wir mit einem Familienkonzert am Morgen und enden abends mit einem Sinfoniekonzert. Und der ganze Tag wird eben voller Musik auf dem Johannesberg sein. Das sind nochmal 2 so echte Highlights. Und im September werden wir noch ein großes Konzert mit dem Chor der Konzertgesellschaft auch haben. Also über das Jahr verteilt wird es noch die eine oder andere Veranstaltung geben. Aber es gibt eben auch das Jubiläumsprogramm, was auch digital auf der Website zu finden ist.
Du hast vorhin gesagt, du hast viel Arbeit da reingesteckt, dass die Stadthalle auf dem Veranstaltungsmarkt präsent ist, dass sie einen Ruf hat, einen Namen hat. Wir hatten hier zum Beispiel Patrick Hahn zu Gast, den Generalmusikdirektor des Sinfonieorchesters Wuppertal, der sagte, ich war total geplättet von diesem Haus, ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Gibt andere Leute, die von außerhalb kommen zu einer Veranstaltung, die sagen, krass, und hätte ich nicht erwartet, so. Müsste es nicht eigentlich so sein, dass die Stadthalle praktisch direkt hinter der Schwebebahn kommt, wenn man Wuppertal hört? Also hast du das Gefühl, da geht noch was?
Es geht immer was, das schon mal vorweg. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Also das begegnet uns natürlich immer wieder, dass wir Gäste im Haus haben, die stramme Konzertgänger sind, die trotzdem noch nie in der Stadthalle in Wuppertal waren. Das liegt aber eben natürlich auch daran, dass wir in so einer Art Sandwich-Position sind. Wir haben das starke Rheinland mit Köln und Düsseldorf, die eben auch wirklich große Konzerthäuser haben, wo großartige Konzerte, klassische Konzerte stattfinden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Ruhrgebietschiene mit den Philharmonien und Konzerthaus Dortmund und so, wie sie alle heißen, in Neue Anneliese Brost Forum in Bochum. Überall finden Konzerte statt. Und wenn ich jetzt mal das Thema Ruhrgebiet nochmal nehme, wir sind ja Partner quasi vom Klavierfestival Ruhr. Und da freue ich mich natürlich auch, dass die neue Intendantin Katrin Zagrosek eben auch selbst diesen Konzertsaal auch so liebt und deswegen das auch weitergeht, dass wir Konzerte in Wuppertal haben vom Klavierfestival. Da ist es tatsächlich so, dass Leute kommen ins Haus, die nicht in Wuppertal waren und die stehen dann mit offenen Mündern im großen Saal und sagen, wow, dass es hier sowas gibt. Und wenn ich davon spreche, dass wir das Haus am Markt platzieren, dann ist das in erster Linie für den Businessbereich, für den Kulturbereich Marketing zu machen. Das wäre nochmal ein anderer Arm, sag ich mal, unseres Marketings, was relativ vernachlässigt wird. Das liegt eben daran, dass wir nicht selber veranstalten. Also wir platzieren uns natürlich und gehen auch schon mal auf Messen und so, wo wir auch das Haus vorstellen. Aber das machen wir nicht sehr aktiv.
Könntet ihr denn theoretisch noch viel mehr Veranstaltungen machen? Weil du hast eben gesagt, fast 500 Veranstaltungen im Jahr. Das klingt für mich ziemlich ausgebucht, oder?
Also der große Saal, die Kapazität des großen Saales, da liegen wir bei über 90% der Auslastung. Da geht nicht mehr viel, das ist richtig. Natürlich die Nebensäle, die sind noch auszulasten, da gibt es noch immer wieder Lücken, aber im Prinzip geht es ja immer um den großen Saal, wenn wir von Konzerten sprechen, das ist genau richtig, da sind wir relativ ausgelastet. Und ich glaube, wir haben einen ziemlichen Hype, vielleicht das auch noch mal kurz gesagt, das hat uns noch mal ein Stück weit in der Kulturszene nach vorne gebracht, als diese finnische Universität, die diese Akustikstudie gemacht hat, nachdem Sir Simon Rattle, damals noch GMD bei den Berliner Philharmonikern, als der gesagt hat, er wurde ja interviewt, was ein guter Konzertsaal, welche Akustik da sein muss. Und er sagte, fahrt mal nach Wuppertal, guckt euch diesen Saal an. Und dann haben wir ja an der Akustikstudie teilgenommen und dann kam ja eben als Ergebnis heraus, dass wir zu den 4 besten Konzertsälen Europas gehören. Und das hat natürlich nochmal so einen Hype gebracht. Deswegen sind wir da. Wir spielen schon in der oberen Liga mit, aber natürlich kann man am Image und an der Bekanntheit immer arbeiten. Also das ist ja kein Prozess, der irgendwie abgeschlossen ist. Der ist fortwährend.
Wenn Besucher von außerhalb in die Stadthalle kommen, die nicht Sir Simon Rattle heißen, also so, und die reagieren dann und sagen, und denen stehen, du sagst, die stehen mit offenen Mündern da. Kannst du dich an eine Reaktion erinnern, die besonders cool war oder witzig? Vielleicht hast du was im Kopf, wo du sagst, es war besonders schön.
Ich meine, wie man so die Amerikaner kennt, die dann sehr, sehr überschwänglich im großen Saal stehen und dann von einem fucking good space sprechen. und also solche Äußerungen gibt es dann schon, wo ich so denke, ja gut, das zeichnet uns ja auch aus. Das sind aber auch so Einträge, die wir in unseren Gästebüchern haben. Ja. Wir geben ja unseren Künstlern auch gerne das Gästebuch, wo die dann wirklich auch sowas da reinschreiben, wie für Hélène Grimaud, die ja immer von einem magischen Ort spricht, wenn die im großen Saal ist. Oder auch Yvette Abkallner, die Organistin, die immer sagt, es ist eine ganz besondere Atmosphäre, wenn ich hier im Saal bin. Es gibt schon Künstler, die einen sehr beeindrucken, weil man denkt, das sind Weltkünstler, die sind auf ganz vielen Bühnen der Welt unterwegs und dann sind die in Wuppertal und stehen auf der Bühne und gucken in den leeren Saal, in den noch leeren Saal, wenn die ankommen und kriegen eigentlich keinen Ton raus, weil die so beeindruckt sind von dem Saal. Das sind eigentlich die schönsten Momente, wenn man das sieht. Und kürzlich waren ja Ann-Kathrin Kramer und Harald Krasnitzer auch zu Gast. Und die beiden haben eben auch schon viel gesehen. Und Herr Krasnitzer, der dann eben auch sagte, Mensch, hier müsste viel mehr stattfinden. Das ist völlig unterrepräsentiert, was ich jetzt nicht finde. Aber es ist natürlich immer ganz gut, wenn man dann auch schon mal Meinungsführer da hat und die viel rumkommen, Leute, die eben einen gewissen Multiplikatoreffekt auch erwirken. Das ist natürlich schön, wenn die dann diese Meinung haben von dem Haus. Ne?
Jetzt hast du gerade diese Akustikstudie angesprochen. Da würde ich ja gerne nochmal eben einen historischen Rückgriff machen. Ist das damals ein Zufallsprodukt gewesen? Also, dass man diese Halle so gebaut hat und dann stand es, also, und dann war die Akustik so toll, oder hat man schon damals da auch sehr Wert drauf gelegt im Bau? Weißt du da was drüber?
Also die Bauweise ist natürlich für die gute Akustik verantwortlich. Das ist ja, dieses Haus ist ja in der Schuhkartonbauweise gebaut, also ein rechteckiger Saal ist es ja. Und der ist verantwortlich für eine gute Akustik. dass natürlich diese hervorragende Akustik jetzt uns attestiert wird oder die wir haben im Saal, das finde ich, also ist meine persönliche Meinung, ich glaube, das ist schon ein bisschen Zufallsprodukt, weil das ja durch die ganzen Dekore und Masken, die wir an der Galerie haben und jede Palmenblätter, die da dekoriert sind, die brechen ja in einer gewissen Weise den Schall und die sind ja, die tragen dazu bei, dass diese hervorragende Akustik letztendlich dabei rauskommt. Und ob die Erbauer sich das tatsächlich so in der Weise vorher gedacht haben, das mag ich eigentlich zu bezweifeln, aber das ist tatsächlich meine persönliche Meinung. Da möchte ich, das ist kein allgemeines Wissen.
Kannst du vielleicht noch sagen, welche Veranstaltung aus deiner Sicht bisher die spektakulärste, schönste, vielleicht aufwendigste war, welches Kriterium auch immer du anlegst, aber wo du sagst, das ist sie?
Wenn ich da jetzt eine Veranstaltung rausnehmen würde, dann wäre das, wahrscheinlich würde ich auch ganz viele Veranstaltungen vergessen, die herausragend waren. Also wir haben viele herausragende Veranstaltungen, aber eine Veranstaltung ist tatsächlich sehr herausragend gewesen. Und zwar war das 30. Stiftungsjubiläum des Klavierfestival Ruhrs, damals noch der Intendant Franz Xaver Ohnesorg, der die Halle auch liebte. Leider ist er mittlerweile nicht mehr unter uns. Aber als er im Amt war, hat er gesagt, das war zufällig auch sein 70. Geburtstag, aber es war eigentlich das 30. Stiftungsjubiläum. Da brauchte er einen ganz besonderen Ort, weil er über 30 Weltkünstler zu Gast hatte. Also da waren von Ann-Sophie Mutter über Olli Musto und Alfred Brendel waren alle da. Und da war es so, dass es ein Konzert gab und alle Künstler sind aufgetreten. Die haben also alle einen kurzen Programmpunkt gehabt. Und ja, das war ein Riesenaufwand, weil alle brauchten eine Garderobe, alle brauchten Einspielzeiten, alle brauchten Probezeiten. Und ich glaube, also diese Dichte an Weltkünstlern auf der Bühne zu haben, das war schon einmalig. Das war wirklich sehr herausragend. Und es war ein ganz toller Abend, muss ich sagen. Und es hat alles gut geklappt. Und wenn man sich manchmal überlegt, wie sensibel die Künstler sind und was die für eine Aufmerksamkeit brauchen, muss ich da an dem Tag sagen, waren alle einfach nur gut drauf. Und es war ein tolles Konzert.
Werdet ihr denn auch schon mal mit so verrückten, ich sag mal, Künstlerwünschen konfrontiert? Also, ich habe von Popstars gehört, die nur weiße Sofas wollen und bestimmtes Fidschi-Wasser nur trinken. Oder ist das alles etwas bodenständiger in Wuppertal?
Nö, also wir sind bodenständig, aber die Künstler, da kann schon mal der ein oder andere außergewöhnliche Wunsch kommen. Oftmals ist es eben so, dass die Temperaturen nicht richtig sind. Dann werden bestimmte Temperaturen in den Garderobenräumen gewünscht. Dann wird ein besonderes Catering gewünscht. Aber also, ja. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass mich das so sehr erstaunt, weil es ist tatsächlich so, dass der ein oder andere eben Vorlieben hat, die wir gerne erfüllen. Das ist, glaube ich, unser Plus, dass wir da nicht groß drüber nachdenken, sondern versuchen eben alles zu erfüllen, damit der Künstler sich dann auch wohlfühlt bei uns.
Stell dir vor, du könntest irgendwo in Wuppertal, ich würde vermuten an der Stadthalle, einen riesengroßen Banner aufhängen mit einer Botschaft an die Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Was würde da drauf stehen?
Liebe Wuppertaler, seid stolz auf eure Stadt.
Kann man es schöner sagen?
Nein. Ich wartete auf Halle. Seid stolz auf eure Stadt. Halle. Aber
auch da, ich glaube, das ist einfach ein fester Bestandteil.
Es gehört dazu,
der Stadt,
damit es alles inkludiert.
Genau.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss.
So machen wir.
Liebe Silke, herzlichen Dank für deinen Besuch und
schön, dass du da warst.
Spannenden Einblicke in die Stadthalle.
Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio.